Mit großer Podcast-Macht vor große Verantwortung. Zum Glück haben wir keine.
Lol.
Du hast die Wahl, eine Person zu retten oder alle Welten.
Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge der Kinotagesstätte und schon wieder zu einer Filmbesprechung, denn da hat sich doch ein animierter Spielfilm klammheimlich auf Platz 1 der beliebtesten, der bestbewertetsten Filme bei Letterboxd gemogelt, nämlich Spider-Man Across the Spider-Verse. Und weil dieser Film gefühlt in aller Munde ist, müssen wir auch wieder darüber sprechen. Dazu begrüße ich meinen Gast von Erde 2934, Spider-Marius.
Hi, wusch, wusch.
Spinn, spinn, meinst du?
Spinn, spinn. Ja, das passt vielleicht eher zu diesem Podcast, ja.
Marius, wir werden über den neuen Spider-Man-Film sprechen, den neuen animierten Spider-Man-Film, den Vorgänger zu Into the Spider-Verse. Man kommt schon mit dem Titel ganz durcheinander.
Was ist eigentlich der deutsche Titel? Ich hab's gar nicht geguckt.
Ich glaube, der ist der gleiche wie im Englischen, Across the Spider-Verse.
Okay, weil sie haben es ja verkackt quasi mit dem ersten. Gut, sie wussten, konnten es wahrscheinlich nicht ahnen, dass alle drei Teile das aufeinander aufbauen, so ein bisschen wie bei Planet Affen.
Sie konnten gar nicht ahnen, dass es überhaupt einen zweiten Teil gibt.
Oder das, ja. Aber was lernen wir daraus, liebe deutsche Verleiher? Lieber nichts selber erfinden, weil das könnte nach hinten losgehen für die Fortsetzung. Naja, gut, ja. Ist halt so. Aber wie, was hast du gerade gesagt? Der hat sich klammheimlich auf Platz 1 der Letterboxd Top Narrative Liste geschoben. In meiner Bubble gibt's seit Wochen kein anderes Thema.
Was, dass er sich da hochgeschoben hat?
Dass er jetzt auf Platz 1 ist und am Anfang war das noch so, ja, okay, das waren jetzt die ersten, weiß ich nicht, 1000 Leute, die den gesehen haben und die den da hochgeschossen haben. Nun ist er aber jetzt seit ein paar Wochen schon da, oder seit 3 Wochen, glaube ich. Auch wenn sie es wahrscheinlich noch einpendeln wird, ist er aktuell vor so Sachen wie Come and See. Und da musste ich doch mal dich anschreiben, ob wir da nicht mal irgendwie drüber sprechen wollen. Ob das gerechtfertigt ist. Der beste Film aller Zeiten?
Ja, das wird sich ja auch noch ein bisschen einpendeln. Ich glaube, der Hype ist noch da. Es ist die Frage, ob es immer noch so sein wird, wenn diese Folge hier erscheint. Aber so viel kann ich schon mal sagen. Ich bin gar nicht mal so unglücklich darüber, dass der so weit oben steht. Beziehungsweise ich finde es zumindest gerechtfertigt, dass er nicht unbedingt, dass er auf Platz 1 steht, aber doch, dass er sehr weit oben steht. Denn, also ich komme aus dem Kino und war so, das war ein echtes Brett. Das war ein richtig guter Film, der mich von Anfang bis Ende bestens unterhalten hat.
Was wollen wir zuerst machen? Wollen wir kurz sagen, wie wir zum ersten Teil stehen? Oder wollen wir mit der Story vom zweiten Teil loslegen?
Also, ja, können wir noch mal gerne drüber sprechen, wie wir den ersten Teil fanden.
Ja, damit wir so eine ganz kurze Ausgangsposition haben, würde ich sagen, macht das Sinn. Weil ich fand den ersten Teil, der ja schon einen großen Hype hatte, besonders durch seine Technik, weil er unfassbar aussieht quasi und damals auch schon als ein fantastischer Film hochgehimmelt worden ist, der sich so ein bisschen absetzt von den anderen Superheldenfilmen, die wir in den letzten Jahren bekommen haben. Und ich habe den damals nicht im Kino gesehen, ich habe den einfach im Fernseher geschaut und konnte mit dem Hype nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ich fand, das war ein guter Film, das war ein unterhaltsamer Film, aber der wurde mir gerade zum Finale hin auch too much, was das Visuelle anging. Also ich glaube, damals habe ich mich zu so Sachen, zu so Wörtern hinreißen lassen wie das TikTok der Filme. So,
gab's TikTok damals überhaupt schon?
So alt ist er jetzt auch nicht, oder? Wann ist der erste Teil?
2018? 2018, ja.
Ja, gut.
Fünf Jahre.
Ja, ist ja gut. aber zumindest war mir das alles ein bisschen too much, gerade zum Finale hin vom ersten Teil. Fand ihn aber sonst ganz unterhaltsam und vor allen Dingen sehr amüsant durch die ganze, ja, Spider-Verse-Thematik halt, dass man die ganzen verschiedenen Spider-Mans hat und wer war nochmal Neon-Spider-Man, glaube ich, war Nicolas Cage?
Nick Cage, ja.
Nick Cage, also solche Sachen. Spider-Pig hattest du, glaube ich, noch, den japanischen Spider-Man. Also es war schon sehr, sehr lustige Sachen dabei, um in Miles Morales auch die interessantere Figur als Peter Parker, obwohl Peter Parker ja auch drin vorkommt.
Ja, mehr als genug Peter Parkers kommt drin vor. Ich habe ihn damals relativ unbefangen im Kino gesehen. Ich habe halt irgendwie geschaut, okay, es gibt einen animierten Spider-Man-Film, aha, war mir gar nicht so, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm und bin dann da reingegangen und war am Ende sehr enttäuscht, dass es nicht eine größere Leinwand war. Das war einer der kleineren Säle mit einer vergleichsweise kleinen Leinwand. Ich war verdammt überrascht davon, wie gut der ist und dass der ab 6 Jahren freigegeben war, weil das fand ich dann doch ein bisschen heftig und ich glaube auch, wir hatten auch eine Mutter mit Kind im Saal, die Ich bin mir nicht sicher. Nee, sie ist nicht rausgegangen, aber das Kind war auf jeden Fall sehr unruhig. Also für Sechsjährige ist das, glaube ich, dann doch ein bisschen viel. Und insofern finde ich jetzt die FSK-Freigabe von 12 für den zweiten wesentlich angemessener, zumal der auch, wie ich finde, noch mal ein bisschen schwerer in seinen Themen wiegt, beziehungsweise die dann auch noch ein bisschen mehr Platz bekommen, was die tragischen, was die emotionalen Momente betrifft.
Aber nicht nur deswegen ist es gerechtfertigt, auch einfach, weil dort so wahnsinnig viel abgeht auf dieser Leinwand, dass da echt, also kleine Kinder sollten da auch, glaube ich, rein aus ja Überreizungsgründen wahrscheinlich eher nicht reingehen, vielleicht auf einen kleinen Bildschirm anschauen. Aber ja, reden wir doch über den zweiten Teil. Legen wir doch mal los mit der Story, lieber Christian.
Ja, die Story setzt ein erstmal bei einer Figur, die wir aus dem Vorgänger kannten, nämlich Gwen, Spider-Gwen, die in ihrer Dimension jetzt wieder zurück ist und den Verbrechensbekämpfung nachgeht, während ihr Vater die ganze Zeit auf der Suche nach Spider-Woman ist. Da haben wir also diesen Konflikt zwischen Gwen und ihrem Vater. Und letztlich kommt Gwen dann am Ende dieser Eröffnungssequenz mit Miguel O'Hara, einem weiteren Spider-Man aus einer anderen Dimension, in Kontakt, der die große Spider-Man-Multidimensionstruppe leitet und auch sie einlädt, daran teilzuhaben. Und dann schwenken wir wieder um zu Miles Morales in seiner Dimension. Und Miles hat die typischen Teenager-Probleme. Er versucht, sich als Spider-Man durchzuschlagen, Verbrechen zu bekämpfen und gleichzeitig noch die Schule halbwegs gut zu absolvieren. Gerät er mal so ein bisschen Konflikt mit seinen Eltern. Bis dann auf einmal, es gibt noch einen neuen Bösewicht, der dann da auftaucht. The Spot nennt er sich, der eine ziemlich lächerliche Figur ist, zumindest am Anfang. Und dann taucht letztendlich Spider-Gwen bei Miles Morales auf. Und er folgt ihr, ohne dass sie es weiß, in dieses Spider-Man-Hauptquartier. Und damit will ich das eigentlich für den Nicht-Spoiler-Teil, glaube ich, genug sein lassen.
Genau, reden wir erstmal spoilerfrei drüber, am Ende ein Spoiler-Teil dann zum Ende der Geschichte. Also erstmal die große Überraschung, der Film beginnt, sind bestimmt 20 Minuten, oder?
Ja, 15, 20 Minuten sind das mit Sicherheit.
Bevor überhaupt quasi der eigentliche Film beginnt, quasi ein Vorfilm, könnte man schon fast sagen, oder ein Vorspann.
Ja,
wo es um die Story von Gwen geht. Erstmal überhaupt nichts mit Miles, Miles kommt ein bisschen drin vor, aber an sich, unser Hauptprotagonist ist überhaupt nicht vorhanden. Das fand ich schon eine mutige Entscheidung, auf jeden Fall.
Ja, Gwen wird dadurch zur zweiten Protagonistin gemacht. Ich würde sagen, wir haben hier so ein Hauptfiguren-Duo, wobei Gwen dann im späteren Verlauf ein bisschen weniger Platz bekommt, aber dann ja trotzdem ihre Entwicklung und ihr Konflikt fortgesetzt wird.
Ja, ich fand's auch sehr lustig. Ich glaube, der Film beginnt mit den Worten Now we do something different. Das ist quasi zweideutig schon zu sehen. Das ist ja quasi unser Hauptcharakter im ersten Teil. Erstmal Platz nehmen musste auf der Ersatzbank und anderen den Vortritt lassen musste, was ich aber sehr schön fand. An sich fand ich diese Prolog-Geschichte sehr gut. Es hat auch quasi diese Thematik, die wir im ersten Teil hatten, auch nochmal sehr gut eingeführt mit den verschiedenen Universen, in dem sie ein Monster bekämpft, das aus einer Renaissance-Welt kommt. Auch da spielen die halt unfassbar gut mit diesen verschiedenen Zeichenstilen und Animationsstilen. Und eröffnet uns dann halt so die Geschichte von diesem Spider-Man-Club der verschiedenen Universen und dessen Chef, dessen Name mir gerade entfallen ist.
Miguel O'Hara.
Gesprochen von irgendeiner berühmten Figur.
Oscar Isaac.
Genau, ich hab's auch im Original gesehen, ich weiß nicht, ob du im Deutschen oder...
Nee, ich hatte im Deutschen gesehen.
Okay.
Was? Warum dieser Schmerz?
Nee, ich hab den gesehen und hab gedacht, oh Gott sei Dank bin ich im Englischen. Weil da so viele Gags drin waren, die Slang benutzt haben oder die tatsächlich, also bei manchen Sachen muss ich mir echt meine Vorstellungskraft benutzen, wie sie das im Deutschen übersetzt haben.
Ja, glaube ich dir, und es ist für mich auch ein Grund, den auch nochmal, genauso wie den ersten, nochmal auf Englisch zu schauen. Andererseits bin ich auch ganz froh darüber, weil dieser Film doch ich sage mal, schon in anderer Hinsicht die ganze Aufmerksamkeit seines Publikums verlangt. Und selbst das ist noch nicht genug, zumindest beim ersten Mal sehen. Deswegen ist es jetzt auch in dieser Besprechung für mich so ein bisschen schwierig, meine ganzen Eindrücke nochmal zu verarbeiten, weil es ist einfach so viel, was dann auf einen ausgeschüttet wird im Laufe der nächsten 140 Minuten, so geht der Film ja insgesamt, visuell, inhaltlich, was Figuren betrifft, was deren Entwicklung betrifft, und das ist eine Achterbahnfahrt. Also Martin Scorsese hat ja mal das Superheldenkino vor einer Weile als so Freizeitparkattraktion bezeichnet, und das ist dieser Film auch, aber im wirklich besten Sinne, plus dass er noch mehr emotionale Schwere hat als die ganzen MCU-Filme, wie ich finde.
Absolut. Absolut, also da gebe ich dir auch recht, es ist kein Film, der reiner Unterhaltung dient, sondern auch Themen aufmacht, die schwerer wiegen, die auch mal wieder zeigen, wenn es nicht schon längst bewiesen ist, dass Animationsfilme natürlich auch erwachsenes Publikum erreichen können. Es ist quasi, ja, das, was Pixar in ihren besten Tagen quasi gemacht haben, also super Unterhaltung abgeliefert, aber immer noch mit diesen mit dieser Wendung, dass du auch ruhige Momente hast und ernsthafte Momente, ohne dass jetzt irgendjemand einen Gag macht. Davon gibt es in diesem Film leider für meinen Geschmack auch zu wenig. Da wären wir auch beim ersten Kritikpunkt. Der Film kommt nicht zur Ruhe, wie ich finde. Das liegt am Animationsstil, das liegt aber auch an den Entscheidungen der Macher und das liegt auch an Spider-Man als Superheld, dass dieser Film nie wirklich zur Ruhe kommt und nie sein ganzes vollkommenes emotionales Potenzial ausschütten kann, weil du halt eine Figur hast, die geschrieben ist dafür, dass sie halt immer einen dummen Spruch macht, das ist nun mal Spider-Man. Dann hast du halt natürlich den immer Animationsstil, wo immer irgendwas passiert, irgendwas wackelt, irgendwas in anderen Farben übergeht und so weiter und so fort, was überwältigend ist. Ja, und das lähmt so ein bisschen die Emotionalität tatsächlich, bei mir zumindest, was diesen Film angeht.
Interessant. Ich fand, der Film hat sich durchaus seine ruhigen Momente ausreichend genommen. Gibt ein längeres Gespräch zwischen Miles und seiner Mutter und das wird dann auch wirklich stehen gelassen, ne? Also ich habe jetzt mal, um als Gegenbeispiel mit einem Gegenbeispiel zu kommen, vor kurzem Ant-Man 3 gesehen. Und ja. da gibt's am Ende, Spoiler dafür, wenn es interessiert, da gibt's am Ende dafür, dass der zweite Bösewicht, der sich dann am Ende mit Ant-Man verbündet, der stirbt dann. Und das ist eigentlich für diese Figur ein sehr tragischer Moment, weil sie so eine Erkenntnis hat und gleichzeitig glücklich stirbt, aber gleichzeitig macht halt Ant-Man dummen Spruch einen nacheinander und das nimmt diesen tragischen Moment jegliche Emotionalität und hier Across the Spider-Verse, der nimmt sich dann auch wirklich mal die Zeit, negative Emotionen oder tragischere Emotionen stehen zu lassen und das auch mal länger und auch im späteren Verlauf mit Gwen und ihrem Vater. Und also ich finde schon, da gibt es doch ruhige Momente, die es wert sind und die auch die Emotionalität sehr gut ausschöpfen.
Ich geb dir recht, sie machen es auf jeden Fall besser als das MCU. Also du hast jetzt keinen Guardians of the Galaxy oder sowas, der dir dann immer einen neuen Spruch reinknallt, wenn gerade eigentlich alle am Heulen sind. Der macht es besser, auf jeden Fall. Es liegt halt, wie gesagt, auch ein bisschen am Animationsstil, dass der halt nicht ruhig steht, ne? Mhm. Sondern dass da halt auch immer Bilder kreiert werden, die halt irgendwie ja so Musikvideo-artig daherkommen.
Ja, das ist gut. Aber es ist auch so collagenartig, ne? Das ist dann immer
genau,
so ganz, ganz viele einzelne Versatzstücke im Vorder- und im Hintergrund, die sich bewegen, die sich verändern in der Form. Also es sind ja keine
auch ganz viele Stile, auch wenn es absolut stilsicher ist. Und das ist 140 Minuten lang Überwältigung pur, zumindest für meine Augen. Und das hemmt, wie gesagt, für mich dann auch so ein bisschen diese emotionale Tragweite. Aber sie machen es gut, in anderen Momenten machen sie es halt nicht so gut, wenn zum Beispiel Miles den zentralen Konflikt mit seinem Mentor ausfechtet, dann treffen zum Beispiel halt verschiedene Spider-Mans aufeinander, die halt alle die Attitude haben, und das ist Spider-Man nun mal, dann halt auch irgendwelche Sprüche noch ab und zu lassen, was den Charakter einfach ausmacht, und das funktioniert dann emotional nicht so gut, auch wenn es auf einer Unterhaltungsebene sehr gut funktioniert. Es hat mich aber nicht so wahnsinnig gestört, wie das jetzt vielleicht rauskommt. Also es ist immer noch ziemlich gut gemacht, nur sah ich da noch Potenzial für den dritten Teil.
Ja, Potenzial gibt's, glaube ich, immer. Also perfekt ist auch dieser Film für mich nicht. Er ist relativ nah dran an einem Perfekt, würde ich behaupten, gerade im Vergleich zu dem, was man so oder was ich so aus dem Superhelden-Kino der letzten Jahre gesehen habe, ist das mal wieder wirklich so ein richtiges Sahnestück. Wie gesagt, saß im Kino und war von Anfang an abgeholt und bis zum Ende, auch wenn er vielleicht, ich sage mal, 10 Minuten zu lang ist und dann am Ende eine Wendung, die man dann schon 5 Minuten vorher so erahnt, die lässt er etwas zu lange köcheln, bis sie sich dann endlich entpuppt. Da hätte er gerne noch ein bisschen kürzer sein können, aber insgesamt wirklich ein toller Film.
Ne, ich finde tatsächlich nicht, dass der auf einer geraden Linie steht quasi vom Niveau her, sondern ich finde den Anfang überragend. Ich musste da auch erstmal wieder reinkommen quasi in den Stil. Der alte, du hast gesagt, ist 5 Jahre her fast. Für mich dann ein bisschen neuer, weil ich ihn nicht im Kino gesehen habe, aber trotzdem erstmal wieder in den Stil reinkommen und sowas. Und vor allen Dingen, sobald du merkst, was im Hintergrund abgeht, ne, welche kleinen Details überall rumfliegen, fand ich relativ schwierig, mich zu konzentrieren, erstmal auf das Englische und zweitens irgendwie auf das Große und Ganze, weil du ständig irgendwas entdeckst. Weiß nicht, bei Quen habe ich in ihrem Zimmer, ist über ihrer Tür ist so ein Schild oder Aufkleber irgendwie Kids for Trans Rights oder so. Ich weiß nicht, ob du das entdeckt hast.
Nee, das habe ich nicht entdeckt.
Ja, ich habe das tatsächlich auch zu meiner Kinopolitikerin gesagt und so, hä, what? Nee, habe ich nicht gesehen. Aber solche Kleinigkeiten sind dann halt irgendwelche politischen Statements oder so.
Ja, dann ist es ja umso überraschender, dass der Film bei Letterboxd so hoch bewertet ist.
Vielleicht ist es auch wirklich nur mir aufgefallen. Aber es stand da, ich schwöre. auch wenn ich nicht mehr genau im Wortlaut war. Aber es war auch die Flagge zu sehen. Also es war so ein kleines Statement. Und nach diesem Moment geht man auch so auf die Suche, das, was man eigentlich beim zweiten Mal schauen machen sollte. Mhm. Dann hat man die Story und alles verstanden und man kann sich voll und ganz auf den visuellen Stil einlassen und überall kleine Easter Eggs finden, die es wahrscheinlich in diesem Film zuhauf gibt. Wie gesagt, das hat dann so ein bisschen gehemmt, als es dann halt zu Miles Morales umgeschlagen ist. Dann nimmt nämlich der Film, wie ich finde, deutlich an Schwung raus. Es wird der Bösewicht eingeführt, den ich lächerlich finde. Er ist eigentlich the villain of the week, wie er so schön heißt. Also der, weiß ich nicht, was im Deutschen ist, Bösewicht der Woche.
Ja, genau.
Der Bösewicht der Woche. Der dann quasi einfach nur ein Dude ist, der einen Unfall hatte und so ganz normaler Spidey-Gegner-Bösewicht ist.
Ja, es steckt ein bisschen mehr dahinter, aber er wird ja wirklich auch als Witzfigur introduced und indem er in einen Laden geht und da einen Bankautomat ausrauben will. Das Ding ist bei ihm, er kann Dimensionsrisse oder Dimensionslöcher erschaffen. Am Anfang nur in der eigenen Dimension, später dann zu anderen Dimensionen und da halt, wie er möchte, herumreisen und er stellt sich halt sehr, sehr dumm an, was diesen Bankautomat betrifft und wird auch fast vom Ladenbesitzer verprügelt und Spider-Man kann ihn dann erstmal dingfest machen. Aber diese Figur, so lächerlich sie am Anfang ist, oder gerade weil sie so lächerlich am Anfang ist, finde ich es dann ultra spannend, was sie mit ihrem späteren Verlauf machen.
Findest du? Ich habe dieses Lächerliche nicht mehr rausbekommen aus meinem Kopf. Das ist tatsächlich, also der war bis zum Schluss war der lächerliche Dude vom Anfang für mich, der jetzt aber irgendwie eine größere Story erhält, als er mehr oder weniger verdient hat. Also ich fand die Konflikte, die diese Spider-Man-Verse hat und die menschlichen Konflikte von Gwen und von Miles, fand ich deutlich überragender als jetzt die große Gefahr der Welt quasi.
Ist es
vor allen Dingen, und dazu kommen wir im Spoiler-Teil auch noch, die eigentliche Gefahr, die von Miles oder für Miles darstellt, die fand ich dann tatsächlich. Also das war dumm. Das hat mich tatsächlich komplett rausgeholt.
Die der Bösewicht für Miles darstellt oder die?
Ich fand den Bösewicht durch sein Introducing und so super unterhaltsam. Das auf jeden Fall. Also ich habe mich weggelacht. Also das war toll. Aber ich finde es halt schwierig. Also für mich hätte einfach der lächerliche Dude bleiben sollen und nicht halt der Antagonist dieses Films. Also der Hauptantagonist ist er ja nun mal. Und das nehme ich ihm noch nicht ab, es tut mir leid.
Ich würde nicht sagen, dass er der Hauptantagonist ist. Das ist dann tatsächlich, ich finde, eigentlich eine andere Figur. Aber er, also The Spot heißt dieser Typ, der, man vernachlässigt den so ein bisschen am Anfang, weil er halt wirklich, wie gesagt, sehr, sehr als Witzfigur dargestellt wird. Und auf einmal wird er ja doch mit Stück für Stück immer bedrohlicher und gefährlicher und unaufhaltsamer und insofern war ich dann am Ende überrascht, was der auf einmal tatsächlich für eine große Gefahr für Miles ganz persönlich darstellt. Nicht für das große Gesamte, sondern halt tatsächlich ganz persönlich für Miles Morales. Und das hat mir sehr gut gefallen, wie das miteinander oder wie sich das entwickelt hat.
Ich konnte ihn da an dem Zeitpunkt schon nicht mehr wirklich ernst nehmen. Nee, hat nicht so ganz funktioniert, auch wenn es mich, wie gesagt, sehr unterhalten hat. Ebenso, was mich sehr unterhalten hat, und das ist natürlich auch schon der erste Pluspunkt vom ersten Teil gewesen, das haben sie konsequent durchgezogen, sind natürlich die unzähligen Spider-Mans. Also die natürlich immer für einen Lacher zu haben sind. Ich habe mich weggeschmissen beim Lego Spider-Man, der seine Geräusche selber macht. Das ist halt der Lego-Movie-Humor wieder für ein paar Sekunden drin gehabt. Es war fantastisch. Natürlich der Spider-Punk war eine großartig, sehr nette Abwechslung, auch musikalisch gesehen, weil musikalisch ist der Film leider abseits von allem, was ich irgendwie gut finde.
Dachte ich mir schon, ja.
Ich kann ihn nicht dafür kritisieren, weil der Soundtrack passt natürlich zu Miles Morales und dem Umfeld, in dem er sich bewegt. Also da passt nun mal kein Heavy Metal Soundtrack, ist nun mal so. Auch wenn ich das persönlich gerne hören würde. Aber wenn es nicht passt, dann passt nicht. Deswegen aber Spider-Punk, sehr schöne Abwechslung und auch immer für einen guten Gag zu haben.
Ja, super Figur auch. Ich bin ja überhaupt nicht Spider-Man bewandert oder affin. Also das haben sie wahrscheinlich, da gibt es ja auf jeden Fall eine Vorlage, so wie ich gehört habe. Aber kam für mich sehr überraschend, diese Figur, auch wie sie dann ausgestellt ist, auch wie mit ihr umgegangen wird, dass sie erstmal diesen typischen Spider-Man-Introducing-Vortrag hält am Anfang und dann geht es irgendwie darum, ja, ich bin kein Freund von Labels und gleichzeitig klatscht er halt auf alles Labels drauf, was dann wieder Miles Morales kommentiert. Auch hier, wie der Stil diese Figuren charakterisiert. Bei Spider-Punk sieht halt aus wie so eine Figur, die grob aus der Zeitung ausgeschnitten wurde, mit ganz unsauberen Linien. Sowas richtig Verrotztes, während halt Miles Welt, ja, so ein Graffiti eine Graffiti-Anmutung hat, so einen ganz leichten Graffiti-Look. Und Gwen's Welt wiederum hat so Pastellfarben und dann hat so Wasserfarben-Optik fast schon. Da gibt's am Anfang einen schönen Moment, wo sie ihren Vater umarmt und aus dieser Umarmung wird so eine rote Sphäre um sie herum in der Farbe gebildet. Und das fand ich einfach grandios, was da optisch mit diesen Figuren gemacht wurden, wie die allein durch den Stil charakterisiert und aufgebaut wurden.
Du hast ja auch den indischen Spider-Man noch, der sich wiederum komplett absetzt davon, auch seine eigene Introducing-Story. An sich, diese aufklappbaren Introducing-Stories mit den Comics, das ist schon, also das könnte ich mir den ganzen Tag anschauen von allen Spider-Mans irgendwie, deren Introducing, das ist schon super unterhaltsam. Und wenn du natürlich auch in diesem Spider-Verse bist, hast du so viele unterschiedliche Sachen und es gibt ja eine große Verfolgungsjagd auch, wo sie es komplett ausspielen. Und absolut kreativ werden. Ich weiß nicht, was gab es noch? Ein Spider-Auto. Also es war
Spider-Cat, den Spider-Cowboy gab es noch.
Ja, es war der gab es nicht irgendeinen Spider-Man, der an sich selber verzweifelt die ganze Zeit?
Ja, diesen Emo-Spider-Man.
Der eine große Macht, die große Verantwortung kann er nicht stemmen und so. Also es waren schon, an sich fand ich diesen Film, auch wenn ich nicht auf dem Boden liegen musste vor Lachen oder den jetzt nicht so wahnsinnig lustig fand wie, weiß ich nicht, Gestiefelte Kater 2, fällt mir gerade so ein. Aber einzelne Momente, also ich hatte die ganze Zeit eigentlich durchgehend ein breites Grinsen auf dem Lippen und fand das einfach super unterhaltsam.
Es ist halt auch nicht die Art von Fanservice, die sich so krass aufdrängt, ne? Also das ist eher so nebenbei oder das sind so kleine versteckte Easter Eggs im Gegensatz zu dem, was wir zum Beispiel bei Mario hatten, wo es ja der Fanservice war ja die Hauptkomponente des Films, wenn man so möchte, und hier ist das halt wirklich so im Hintergrund versteckt und es wird auch inhaltlich in vielen Fällen was damit gemacht.
Ja, außer das Spider-Man-Meme kommt halt, wo alle auf sich selber zeigen, kommt leider auch drin vor und da war wirklich die Reaktion des Publikums so, oh, ja, okay, das haben wir jetzt schon tausendmal gesehen. Das ist ausgelutscht, aber sonst kann man den wirklich in Sachen Kreativität absolut keinen Vorwurf machen. Ich will auch nicht wissen, wie viele Leute daran gearbeitet haben müssen, weil das sieht halt auch alles in jedem Moment unfassbar gut aus.
Laut Wikipedia etwas mehr als 1000.
Wir haben Witze drüber gemacht, wenn der Film bei Studio Ghibli entstanden wäre, wie viele Jahre er gebraucht hätte. wahrscheinlich so ein halbes Jahrhundert oder so, ich weiß es nicht. es ist zumindest unfassbar. Er hat auch genug Erfolg, hoffentlich. Sieht aktuell gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, ich habe heute noch auf Box Office Mojo geschaut. Es waren, glaube ich, so 350 Millionen, was er zum Stand dieser Aufnahme eingespielt hat. Aber der hatte noch ein paar Releases auf der Welt.
Und bekommt dann nächstes Jahr, meinst du, ist es den Nachfolger, den Abschluss. War ja ursprünglich als ein Film geplant, haben sie dann aber aufgesplittet auf zwei Filme, was ja jetzt so mittlerweile modern ist, dass, also wirklich überrascht worden jetzt mehrfach von offenen Enden. Bei Fast and Furious auf einmal so ein Fortsetzung folgt Ende und jetzt bei dem Spoiler. Hier auch so ein Fortsetzung folgt Ende. Ja, ist das ein Spoiler?
Das ist jetzt die Frage und deswegen
dass das ein Mittelteil ist, also.
Es ist bekannt, so ist es nicht, aber ich habe zum Beispiel vergessen. Und da kommen wir eigentlich jetzt schon in Spoiler-Richtung. Das, wenn wir es über das Ende reden, dann reden wir es über das Ende. Kurzes spoilerfreies Fazit. Weil ich nicht, brauchen wir eigentlich.
Grandios. Wir werden ihn auf jeden Fall noch in unserer Jahresabschlussfolge haben und relativ weit oben.
Ich mecke auf hohem Niveau. mich hat er auch konsequent unterhalten, aber mir ist auch, also wenn ich drüber nachdenke, echt auch nicht so viel hängen geblieben. Einfach weil dieser Film mit 180 Sachen durch 140 Minuten durchschießt. Und ja, mir fehlen da vielleicht noch so ein paar eindrucksvollere Momente oder ja, vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe. Ich weiß es nicht so ganz. Aber ich habe große Hoffnung auf den dritten Teil, dass das zusammen eine wunderschöne Trilogie entwickelt. Und wie gesagt, meckern auf hohem Niveau, ich fand den auch gut.
Sehr schön. Dann leiten wir hier mit den Spoiler-Teilen ein.
Genau. Ich hatte komplett vergessen, dass es einen dritten Teil geben wird. Beziehungsweise, dass die zwei Teile zusammenhängen. Deswegen saß ich in diesem Kino eine halbe Stunde vor Ende. Und wir haben ungefähr die Situation, Miles komplett auf Abwägen in der falschen Dimension geraten. Was, wie ich finde, eine sehr schöne Szene dargestellt hat. Schon fast Hitchcock-esk mit der Suspense gespielt hat. Dass man Quan quasi in sein Zimmer reingehen sehen hatte und ab dem Zeitpunkt bist du verdammt. Miles ist nicht in seiner Dimension.
Das hat auch mich überrascht und das war eine angenehme Überraschung im Sinne, dass es mich auch kalt erwischt hat und dass da der Spannungsbogen sehr gut funktioniert hat. Was dann für mich nicht, das hatte ich vorhin schon angedeutet, weniger funktioniert hat, war der Reveal, dass jetzt er in dieser Dimension der Prowler ist, der Bösewicht oder einer der beiden Bösewichte, mit denen er sich im letzten Teil stellen sollte, der eigentlich sein Onkel war. Und das war so, also ich sage mal, mindestens 3 Minuten, bevor das revealed wurde, bevor das aufgedeckt wurde, war es mir schon klar, dass er jetzt hier der Bösewicht in der Dimension ist. Und deswegen war da die Spannung mir ein bisschen zu lang stehen gelassen, anstatt es einfach aufzulösen.
Ja, also das kam dann tatsächlich auch für mich nicht so wahnsinnig überraschend. Aber wie gesagt, dieser Dimensionsfehler quasi, es liegt so ein bisschen auf der Hand, dass man damit spielt. Aber irgendwie hat es noch keiner so richtig gemacht. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt an keinen hat Rick and Morty mal gemacht? Ich weiß es tatsächlich nicht, weil es ist so obvious, dass die halt alle gleich aussehen so ein bisschen und dass man dann irgendwie in der falschen landet. Und dazu so einen guten Spannungsmoment kreieren kann. Aber, naja, gut, sei es drum. Es hat auf jeden Fall dort, wie ich finde, sehr gut funktioniert. Du hast dann The Plop, nee, wie hieß er?
The Spot.
Ja, der seine Kräfte mittlerweile deutlich besser unter Kontrolle hat und der große Antagonist am Ende des Feldes so ein bisschen ist. Und der natürlich mit Miles, das wolltest du ja sagen, eine persönliche Rechnung offen hat, der ihn ja verantwortlich macht für sein Leben.
Ja, für seinen Zustand. Zustand. Er im ersten Teil einen Bagel von ihm an den Kopf geworfen bekommen.
Absolut,
hat.
Verständlich. Ja. Und der interessiert
aber
mich null.
Ja, aber das ist ja, aber null. Ach, aber das ist halt auch so schön, so dass kleine Taten auch große Probleme da mit sich führen können.
Ja,
so,
das steht auch in deinem Glückskeks heute, aber trotzdem ist es trotzdem einfach nur. Ich finde diesen Bösewicht, durch das komplette Introducing kann ich ihn halt nicht ernst nehmen und mich wird's auch im nächsten Teil, wenn sie nicht irgendwas Großartiges noch machen, seine Kräfte hätten ja theoretisch die Chance dazu, aber wie wird der besiegt? Der wird am Ende besiegt, indem er nochmal einen Bagel auf den Kopf bekommt.
Ja, wahrscheinlich.
Er wird
durch den Bagel aus Everything Everywhere All at Once geschickt oder sowas. Aber diese Albernheit, die diese Figur hat, steht ja auch so im ist ja so ein Gegengewicht zu der Ernsthaftigkeit und der Düsternis, die Miguel O'Hara hat. Und ich finde eigentlich, Miguel O'Hara ist der eigentliche Antagonist dieses Films. Zumindest wenn es in die große, große Konfliktphase im
kommt. Da sind wir doch schon mal im Problem. Also, Miguel O'Hara möchte nicht, dass Miles Mitglied des Clubs wird, weil er quasi gar nicht dazu ausgewählt war, Spider-Man zu sein.
Ja, und weil er ein Fehler ist, ja.
Genau, weil er ein Fehler ist. Und diese Fehler, oder wenn Miles Morales irgendwas macht, was nicht der Lore entspricht, dann zerstört es dieses Spider-Man-Universum. Was ich bescheuert fand. Also das fand ich wirklich, keine Ahnung, das hättest du nicht gebraucht. Warum machst du da jetzt irgendwie sowas auf? Nur weil er jetzt irgendwo in der indischen Welt den Vater von der Freundin rettet, ist diese Dimension inkohärent. Und deswegen, also ich weiß, das macht für mich keinen Sinn irgendwie. Ich fand's merkwürdig.
Ja, aber das ist ja der Punkt des Films. Genau darum geht es ja, dass diese Schicksalsergebenheit, die daran gepflegt wird und auf die Miguel O'Hara ganz doll achtet, dass wirklich jede Spider-Man, jede Spider-Woman-Version in jeder Dimension ihren persönlichen Verlust verkraften muss, um als Superheld, Superheldin zu reifen, dass das halt Quatsch ist und dass Miles Morales sich dem nicht kampflos ergeben will, sondern eben alles dafür jetzt tut, dass sein Vater, der anscheinend vorgesehen ist zu sterben, dass er überlebt und dass er das Spot aufhalten muss und dass wir eben nicht einer solchen Prophezeiung zu folgen haben, die den Tod von tausenden Menschen verkündet, sollte das nicht passieren, sondern dass wir eben die retten, die wir können.
Ja, ich gebe dir vom Prinzip recht, aber aus seiner Sicht, also wenn alle Universen bedroht sind dadurch, dass irgendjemand seinen Vater retten will, dann will er natürlich das verhindern. Das ergibt aus seiner Sicht ja vollkommen Sinn.
Das ergibt aus seiner Sicht Sinn, aber es steht ja gar nicht fest, so wie ich das verstanden habe, steht das gar nicht fest, ob dem tatsächlich so ist. Der hat ja nur mal irgendwas behauptet, er ist mal in eine andere Dimension gegangen mit irgendwas und dann ist die zusammengebrochen, ob das wirklich daran lag, dass der da irgendwas verhindert hat, was nicht Kanon ist. Oder ob das eine völlig andere Ursache hat, was ich jetzt mal vermute.
Wenn es eine andere Ursache hat, dann will ich nichts gesagt haben. Aber so wie ich es verstanden habe, war das irgendwie in Stein gemeißelt. Und alle anderen Spider-Man und Spider-Woman sind ja auch derselben Meinung, die Mitglied in diesem Club sind, um zu verhindern, dass da irgendwas im Kanon gebrochen wird. Beim indischen Spider-Man hat man ja auch so ein riesen schwarzes Loch dann dadurch entstehen sehen. Vielleicht hat es einen anderen Grund. Vielleicht hat auch der Plop,
Spot. Spot. Jetzt ist es mittlerweile Absicht.
Nein. Das ist mein Lieblingsmüll of the Week. Vielleicht hat er auch was damit zu tun, kann auch sein. Also wenn es nicht der Wahrheit entspricht und er vielleicht auch noch düstere Geheimnisse hat, dann will ich nichts gesagt haben. Dann ist okay, wenn es einen anderen Grund hat. Wenn das aber wirklich der Kanon ist, also wenn es wirklich stimmen sollte, dann finde ich das eine ziemlich blöde Regel.
Dann muss ich den jetzt auch noch mal schauen, beziehungsweise warte ab, was der Dritte sagt. Aber so wie ich das für mich gedeutet habe, ist genau diese Schicksalsergebenheit und diese Zuschreibung von anderen, wie deine Geschichte zu verlaufen hat, was ja auch sich sehr doll in Miles Morales Figur spiegelt, dadurch, dass eben Eltern, Schule und so weiter und Umfeld ganz spezifische Erwartungen an ihn stellen. Dieses sehr starke Coming-of-Age-Thema, das genau der Widerstand dagegen und die Selbstverwirklichung und nein, ich ergebe mich dem nicht, was ihr von mir erwartet. Das ist der zentrale Konflikt dieses Films und das hat mir sehr gut gefallen, wie das hier ausgespielt wurde. Und ich hoffe, das wird dann, diese ganze Theorie wird dann entsprechend als Lüge enttarnt. Oder Irrtum.
Aber allgemein stehen die Vorzeichen gut für einen dritten Teil, würde ich sagen. Also selten bin ich aus dem zweiten Teil rausgegangen und hab gedacht, jo, alle Weichen sind gestellt für ein epochales Finale einer Trilogie. Das wollte ich noch kurz erzählen, genau. Ich saß im Kino, hab's vergessen, dass ein dritter Teil kommt und dass die zusammenhängen. Dachte mir eine halbe Stunde vom Ende, wie wollen die das denn jetzt alles noch zusammenbekommen? Sag mal, Leute, wie lange, also habe ich mein Zeitgefühl komplett verloren, dass das jetzt noch länger geht, aber für mich war irgendwie noch so 20 Minuten, dann müsste der Film vorbei sein und hier ist ja noch nichts aufgelöst, also hier kommt ja ein Problem nach dem nächsten dazu. Mhm. Was passiert denn hier? Und dann steht da eben dieses To Be Continued und ich denke mir, oh, das ist smart. Also, tatsächlich, statt diesen Film jetzt noch eine halbe Stunde länger zu machen, alles schnell, schnell aufzulösen, war das in meiner Hinsicht nach, oder für alles das, was sie erzählen wollten, die richtige Entscheidung, das in zwei Filme zu packen. Also das wäre zu viel gewesen für einen Film und ich wollte jetzt auch keinen Strang davon so wirklich missen.
Ja, nö, gebe ich dir recht. Also,
außer vielleicht der Plupp, aber sonst.
Es ist halt nur in der Hinsicht ärgerlich, dass das halt wirklich kein in sich abgeschlossener Film ist. Ich meine, selbst wenn du einen Zweiteiler machst, kannst du ja den ersten doch zumindest halbwegs rund abschließen, so wie es ja zum Beispiel Infinity War gemacht hat, der natürlich auch auf eine der will natürlich auch auf die Fortsetzung hinteasern, aber dramaturgisch ist der am Ende erstmal abgeschlossen und es ist halt nicht das super krasse offene Ende, ne?
Ja, und hier hast du ja wirklich, also Mitte des Films, mehr oder weniger.
Genau.
Also, oder zwei Drittel, ein Drittel so abgeschnitten. Was ich auf jeden Fall, wie gesagt, ich möchte da jetzt auch nicht wirklich missen, ja, ob der jetzt der Lochtyp irgendwie noch eine kurze Sagen haben müsste, darüber lässt sich, wie gesagt, finde ich, streiten. Für mich wäre der Film sogar noch besser gewesen, wäre er einfach nur so die Witzfigur geblieben und dann gar keine Rolle mehr gehabt, weil dann hätten wir einen Film ohne klassischen Antagonisten. Also ohne einen Superhelden Gegenpol oder Superhelden Bösewicht, was ich sehr erfrischend gefunden hätte. So spielt er jetzt immer noch eine Rolle. Und ich kann mir schon vorstellen, wie das halt mit ihm ausgeht. Aber wenn ein Film mich überraschen kann im dritten Teil, dann würde ich sagen, ist das auch der. Weil es stehen ja noch mal, mindestens wahrscheinlich noch mal über 2 Stunden im Haus. Da passiert ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen was.
Ich hoffe es. So gut wie das ist, hoffe ich es doch.
Das wird kein 90-Minüter sein. Irgendwie jetzt Finale und dann vertragen sich alle noch mal und dann Big Party und Feierabend.
Also es kann gerne mindestens 2 Stunden gehen. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. So gut, wie das hier ist, visuell und erzählerisch und vom Ton, vom Tempo her, wenn sich das an Niveau vom zweiten Teil für mich aus meiner Sicht hält, dann, ey, be my guest. Meine Lieblingssequenz war ja wirklich die indische Version, in der sie dann da waren. Also, erstmal fand ich schön, ich habe wieder was gelernt, Chai-Tee ist völliger Schwachsinn, ist so wie Koi-Karpfen zu sagen. Und am besten fand ich halt wirklich den Moment, wo der dortige Spider-Man seine Welt vorstellt, hier ist viel Verkehr, hier ist viel Verkehr, da ist auch viel Verkehr und da ist auch viel Verkehr. Also, brillant.
Ja, sie Moment. Haben wirklich die indische Kultur genommen und sich drüber lustig gemacht über Indien oder Bombay wahrscheinlich dann oder was auch immer, Neu-Delhi.
Nee, diese Überbevölkerung, ja.
Aber ohne jetzt irgendwie gemein zu sein, sondern einfach
War schon viel kultureller Respekt mit dabei eben. Ja. Ne? So dieses Chai-Tee-Ding und so weiter.
Ja, ich fand auch seine Vorstellung cool. Irgendwie, my hair is every day like this. Und my body, genau. Also ich muss meinen Körper nicht trainieren, weil der ist von Natur aus so. Und da waren schon auch sehr nette Sachen dabei. Für mich war Lego Spider-Man, ich hoffe, er hat eine größere Rolle im nächsten Teil. Also wirklich wurde sowas habe ich absolut bekommen. Das war auch der größte Lacher. Also dieses Beep-Boop-Bap.
Das war tatsächlich grandios, wo dann hier der Spot kurz ist. Dimensionshopping macht. Weißt du, worauf sich diese Realfilm-Szene bezieht, in der da kurz war, wo diese ältere Dame mit ihm gesprochen hat?
Ja, das müsste ein Andrew Garfield-Film gewesen sein, weil ich nicht konnte.
Andrew Garfield, okay. Ja, ich auch nicht. Also für mich hat das halt gar nichts gesagt. Ich habe dann auch im Nachhinein überlegt, müsste Andrew Garfield gewesen sein, aber ich habe die beiden Garfields auch nicht gesehen.
Ja, mal gucken, wie sie noch mit der Realität irgendwie im nächsten Film machen. Ich meine, es gehört alles Sony, sie könnten machen, was sie wollen damit.
Ja, aber das ist jetzt ja auch, der Film macht ja auch quasi das Statement, dass er auch oder dass das MCU halt einfach eine Paralleldimension davon ist, dieses Ereignis aus Spider-Man No Way Home, wo Doctor Strange den Dimensionsspalt öffnet.
Wird auch kurz
Das wird erwähnt, aber da macht er halt auch nur eine Bemerkung draus und das jetzt
groß auch sehr hoffe. Gut, also mehr möchte ich da auch gar nicht, weil
ja, ich
dann musst
nicht.
Du wieder 20 andere Filme gesehen haben, um das zu verstehen und so. Nette kleine Anspielung, immer gern gesehen, aber das würde ich sagen, reicht auch. Gut, also du bist absolut begeistert. Ich bin begeistert mit angezogener Handbremse so ein bisschen. Gib mir noch ein bisschen mehr Gefühl im nächsten Teil. dann bin ich vielleicht auch vollends überzeugt. Aber ich habe echt, also ich bin echt guter Dinge, glaube ich, dass der nächste Film mich dann auch komplett hinreißen wird. Ja. Und, worauf ich mich auch freue, tatsächlich, weil es im selben Stil ist und es macht absolut Sinn, wenn sie die ganzen Vorlagen schon mal gezeichnet haben, das jetzt nicht alles so für einen Film zu verwenden. Es kommt ja noch ein Teenage Mutant Ninja Film. Ninja Turtles Film im ähnlichen Stil auf uns zu.
Im ähnlichen Stil ist noch ein bisschen anders, ne? Aber
er ist nicht so komplett over the top, der hat wahrscheinlich auch deutlich weniger Budget, aber er hat mich super erinnert halt sehr an Spider-Man.
Ja, mit den Turtles konnte ich schon immer noch weniger anfangen als mit Spider-Man. Aber ich lasse mich trotzdem positiv überraschen. Ich bin ja immer zu begeistern für gut gemachte Animationsfilme.
Ja, und der Trailer, ich fand den Trailer richtig lustig. Also ich freue mich tatsächlich auf den. Seit Jahren, seit meiner Kindheit wahrscheinlich freue ich mich zum ersten Mal wieder auf Turtles. Das war's aber jetzt mit Spidey Turtles, machen wir dann eigene, die große Teenage Mutant Ninja Turtles Folge. Holen wir uns Ralph Sander, der singt uns das Intro.
Oh ja. Gut, Marius, ich bedanke mich, du darfst wieder in deine Dimension zurückkehren.
Dankeschön.
Und ihr da draußen beep, boop, könnt wieder beep. An die frische Luft zurückkehren oder wo auch immer es sich euch gerade hin verschlägt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und teilt uns doch vielleicht mal ganz gerne mit, wie ihr Spider-Man fandet, den neuen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche und freuen uns ja immer über Feedback auf allen Kanälen.
Ich habe gehört, da geht's auch mit guter Laune weiter.
Das werden wir sehen. Ja, doch, ja, auf jeden ja, Fall, doch, mit sehr, sehr guter
oder,
Laune
ja,
sogar.
Doch, oder, ja.
Mit sehr, sehr guter Laune. Ich muss erst mal überlegen, was ist, aber ja, das ist, wir haben mal einen Plan, über den er jetzt in der Woche hinausgeht.
Christian muss die Dimension noch ein bisschen ordnen. Gut, mach's gut, ciao, ciao.
Ciao, ciao.